Ich lese noch kurz die Verse 1 bis 5 erstmal und werde dann da näher drauf eingehen. Kapitel 6, 1 bis 5. 1. Timotheus 6, 1 bis 5 erstmal. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen, dies lehre und ermahne. Dann, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit oder eben auch Gottesfurcht wird in der Fußnote beschrieben, ist, die nicht gemäß, also die gemäß der Gottseligkeit bzw. Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit, Klammer auf, Gottesfurcht, sei ein Mittel zum Gewinn. Bis hier und dann den nächsten Abschnitt werde ich dann noch lesen. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Slogan: Diene Jesus mit allen Konsequenzen. Und den ersten Abschnitt möchte ich überschreiben mit Dienst für Jesus bei der Arbeit. Und ich denke, es ist schon auch wichtig, sich bewusst zu machen, jeder ist in einem unterschiedlichen Bereich tätig. Manche, die sind jetzt gar nicht mehr tätig, sondern genießen den Ruhestand, Rente oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, Pension. Aber es sind doch noch Leute, Geschwister hier, die auch noch arbeiten müssen. Und da denke ich, ist es schon auch wichtig, dass wir die Arbeit, die wir tun, auch schauen, dass wir die mit der richtigen Haltung tun. Und da kommt mir oder uns eben der eine Vers aus Kolosser 3,17 auch entgegen, wobei das jetzt nicht nur auf die Arbeit unter dem, sag mal, Arbeitgeber, Chef bezogen ist, sondern das betrifft eigentlich alles. Da heißt es eben, und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, alles tut, im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also im Grunde genommen, das, was wir tun, sollen wir mit der Einstellung tun, es im Grunde genommen für Jesus zu tun. Jesus soll der Fokus sein, soll die Motivation sein, mit der wir Dinge tun. Sei es, dass wir das Wort Gottes weitergeben, sei es, dass wir mit anderen reden, aber auch egal, was wir tun, ob das jetzt im Alltag ist, bei uns zu Hause, im Haushalt oder sonst irgendwo, sei es, dass wir am Herd stehen und irgendwie kochen oder dass wir eben auch auf der Arbeit uns in irgendeiner Form betätigen. Ja? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Dann heißt es aber, die gläubige Herren haben, sollen diese nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen, dies lehre und ermahne. Wenn ich jetzt einen Chef habe, ja, jetzt hier war es jetzt Herren, sprich, also da ging es um Sklaven, aber wenn ich jetzt einen Chef habe, der auch wiedergeboren ist und an Jesus glaubt, dann fordert Paulus uns hier auf, noch freudiger, noch fröhlicher, noch gewissenhafter unsere Arbeit zu tun, weil er an Jesus glaubt und weil er, was eigentlich der normale Weg sein sollte, sich auch des Wohltuns befleißigt. Das heißt, der tut Gutes. Er verdient Geld und tut damit gute Werke, sei es, dass er irgendwelche Projekte in Form von Spenden unterstützt. sagt hier, sollen die Herren, also diese Chefs in dem Sinn respektieren und ehren, sollen eine bessere Arbeit tun, als wir es vielleicht vorher getan haben, Arbeit ohne Murren tun, ohne ständig rumzulästern, aufzubegehren, sondern freudig arbeiten und eben noch besser arbeiten, wenn der Chef gläubig ist. Der zweite Abschnitt, der ist etwas ausführlicher, das würde ich ein bisschen mehr eingehen, der dritte da noch mehr. Dienst für Jesus im Lehren. Da heißt es im Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen, Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben, der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit, anders ausgedrückt Gottesfurcht, sei ein Mittel zum Gewinn. Und ich finde es einfach so bezeichnend, dass Paulus hier sagt, ja, wenn jemand anders lehrt, das heißt, was anders lehrt, und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Für Paulus ist die Grundlage des Lehrens, die Grundlage, ja überhaupt das, was man glaubt und verkündigt, die gesunde Lehre Jesu Christi. Wenn ich jetzt aber wissen will, was diese Lehre ist, was diese Lehre beinhaltet, dann muss ich natürlich auch wissen, was hat Jesus gelehrt. Das heißt, ich muss mich auch mit den Evangelien, wo Jesus auch, ja, sagen wir, auf eine klare, deutliche Art und Weise einmal gepredigt hat, aber auch durch sein Leben gezeigt hat, was er will, ich muss die kennen. Ich muss wissen, was Jesus wirklich gelehrt hat. Und das fordert uns auch heraus, immer wieder auch diese Evangelien zu lesen und sich das zu verinnerlichen. Und gerade im Philipperbrief wird ja auch gesagt gehabt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und Paulus weist auch an verschiedenen Stellen immer wieder darauf hin, was für eine Gesinnung Jesus hatte, wie er gelehrt hat. Und genau das sollen wir verinnerlichen. Und wenn wir das verinnerlichen, dann kommen wir gar nicht dazu, wie es jetzt auch Paulus hier beschreibt, dass wir uns in Streitfragen, in Wortgezänken aufhalten, dass wir einfach nur drauf aus sind, auf irgendwelche Buchstaben Wert zu legen, die im Grunde genommen nur nebensächlich sind. Und haben wir es nötig, dass wir uns an Kleinigkeiten hochziehen, dass wir über Kleinigkeiten mit anderen ins Streiten kommen? Und ich denke, gerade was er auch hier eben beschreibt, wenn wir diese Lehren Jesu, wenn wir die Verkündigung Jesu hochhalten, dann wird auch genau das passieren, dass wir dann auch gottesfürchtig auf diesen Gott schauen. Dass wir dann eben einfach auch Christus in seiner Größe, in seiner Erhabenheit, in seiner Fülle einfach auch hochachten und schätzen. Und ich möchte einfach mal sagen, wenn ich diese Lehren Jesu nicht hochhalte, dann wird es eben passieren, dass einfach sich Dinge in unsere Gedankenwelt einschleicht, die uns dann wieder von Gott abbringt. Und möchte ganz kurz auch darauf eingehen, was Matthias letztens auch gesagt hat, dass dort, wo das Wort Gottes vernachlässigt wurde im Volk Israel, da haben sich dann Dinge eingeschlichen, die nicht gut für das Volk waren. Da sind dann plötzlich die kuriosesten Gedanken aufgetreten und haben dann sich auf Dinge eingelassen, auf Dinge nachgegangen, die einfach nicht gut waren. Sie haben dann plötzlich angefangen, Ja, und aus dem Volk, das Gott gesagt hat, du sollst dich nicht mit denen zusammentun, du sollst die nicht heiraten, du sollst dich nicht mit denen vermischen, haben sie dann plötzlich untereinander geheiratet. Ja, und was ist passiert? Dadurch sind diese fremden Götter in diese Familien hineingekommen, haben Einzug gehalten und haben die Familie von innen zerrüttet und kaputt gemacht. Und dadurch dann die Kinder haben das dann weiter verkündet. Und so ist dann ein Götzendienst entstanden, den Gott gar nicht will. Aber warum ist es so passiert? Weil sie sich vom Wort Gottes abgewendet haben. Und wir erleben das tagtäglich immer wieder neu. Und wenn wir in die Kirchengeschichte reinsehen, dann kann man das immer wieder und immer wieder beobachten. Und ich lese in letzter Zeit mit Monika das Buch Prediger. Es ist fantastisch, ich sag's euch. Und da kommt immer wieder dieser eine Slogan: Es ist alles nichtig und Haschen nach Wind. Und er sagt, es wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Immer das Gleiche. Und manches Mal denke ich mir, wir Menschen sind einfach nicht belehrbar. Fehler, die andere in der Vergangenheit gemacht haben, ja, wiederholen wir genau das Gleiche wieder. Und genau so, denke ich, ist es hier auch. Wenn wir nicht anfangen oder uns dran machen, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren und nicht jetzt einfach nur einfach mal hier was lesen, dort was lesen, mal da ein Vers, oh, der ermutigt mich jetzt total. So, und dann ermutigt mich der nächste Vers, sondern einfach im Zusammenhang die Bibel lesen und versuchen zu verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich jemanden fragen, der vielleicht länger mit Jesus geht und vielleicht mehr Verständnis hat. Oder ich nehme mal einen Kommentar zur Hand und versuche da eben Dinge zu ergründen. Oder verschiedene Übersetzungen. Es gibt ja eigentlich nach meiner Überzeugung drei wirkliche Übersetzungen. Es ist einmal die Luther, die Schlachter und die Elberfelder. Das sind Übersetzungen. Das andere sind, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns aus der Bibel einfach die Lehren holen. Und diese drei Übersetzungen, selbst die sind so ein ganz klein wenig unterschiedlich. Und die hellen dann, also die geben dann, sage ich jetzt über meine Erkenntnis, doch ein klein wenig mehr Farbe. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe das jetzt nicht, jetzt lese ich halt mal die Luther. Und denke, oh, der formuliert das jetzt ein klein wenig anders und dann verstehe ich vielleicht das eine oder andere doch ein klein wenig besser. Und lese dann vielleicht noch die Schlachter nebendran und dann denke ich, okay, und dann kriegt man schon dann einigermaßen ein gutes Bild. Und wenn ich es dann immer noch nicht verstanden habe, dann kann ich mal eine Menge hernehmen oder eine Züricher oder kann dann auch mal so eine Übertragung hernehmen und dann, glaube ich, kriege ich ein ganz gutes Bild und auch ein Verständnis von dem, was die Bibel sagt. Leute, lasst uns da einfach genauer hingucken. Und dann kommt's nicht vor, dass wir dann anfangen, an allem Möglichen rumzukritisieren und dann Streitfragen aufwerfen. Und was passiert, wenn diese ganzen Streitfragen, wenn man einfach sich an, sagen wir, Worthülsen festhält, dann passiert es eben, dass Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, wie es hier dann heißt, Zänkereien, auftreten. Ja, dann bin ich neidisch, dass der vielleicht eine bessere Erkenntnis hat wie ich. Aber ich will es ja nicht zugeben. Ich stelle mich ja dann selber in den Schatten, wenn ich zugebe, dass der vielleicht was besser weiß wie ich. Oder dann anfangen zu streiten, weil ich nicht zugeben will, dass der andere recht hat, obwohl ich es vielleicht innerlich sogar weiß. So, und was passiert dann als nächstes? Dann fange ich an, über den zu lästern. Hast du gehört, was der für einen Blödsinn erzählt? Ja? Und so fange ich dann an und fange dann noch, und da geht's ja noch weiter. Das ist ja, es baut sich ja alles nacheinander auf. Neid, Streit. Dann fange ich an zu lästern. Und dann fange ich an mit bösen Verdächtigungen. Dann fange ich an, den irgendwelche bösen Sachen zu unterstellen, die er eigentlich gar nicht hat. Und was passiert dann? Und dann hat man so einen richtig schönen Streit. Und dann zankt man sich untereinander und hat man eigentlich genau das erreicht, was Gott nicht will. Dann streitet man sich und was passiert, wenn man sich streitet? Man beschäftigt sich nur untereinander. Man lästert im Grunde nur dadurch auch Gott. Und das Nächste, was dann auch noch passiert ist, die eigentliche Aufgabe, die wir als wiedergeborene Menschen haben, Menschen, mit dem Evangelium von Jesus zu konfrontieren und zu erreichen. Dieses Ziel ist vorbei. Denn wenn ich nur mit mir beschäftigt bin, dann sehe ich nicht die Not des anderen, der draußen vor der Tür ist, der in seinem Elend für ewig in die ewige Verdammnis rennt. Das sehe ich dann nimmer, weil ich so mit mir und mit dem anderen beschäftigt bin und so viel Zeit darin investiere, und dann einfach all diese anderen Dinge, die Gott mir als Berufung, nicht nur mir, sondern uns als Berufung aufs Herz gelegt hat und nahelegt, nicht nachkomme. Und dann heißt es, Menschen, die in ihrer Gesinnung verdorben sind, Menschen, die der Wahrheit beraubt sind. Und wo bleibt die Wahrheit auf der Strecke? Genau wenn man das tut, was ich vorher gesagt und gelesen habe. Wenn ich neidisch bin, wenn ich streite, wenn ich lästere, wenn ich böse Verdächtigungen ausspreche und Zängereien anstifte, dann stirbt die Wahrheit. Und was sollten wir tun? Wir sollten die Wahrheit sprechen, wir sollten die Wahrheit sagen. Und warum? Weil Gott selbst die Wahrheit ist. Gott selbst ist die Wahrheit und er möchte, dass wir wahrhaftig in unserem Leben leben. Und dann Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Frömmigkeit und die Gottesfurcht ein Mittel zum Gewinn ist oder ein Zweck, um Gewinn zu machen, um sich Vorteile zu verschaffen. Und wie viele Christen gibt es, die eine gewisse Frömmigkeit vorgeben, die sagen, ja, ich glaube an Gott und ich folge Gott nach. Und im Grunde genommen ist es nur der Gedanke, also ist der besteckte Gedanke dahinter, für sich selbst den größten und bestmöglichen Vorteil herauszuholen. Und was Paulus hier genau richtigerweise sagt, Menschen, die in ihrer Gesinnung verdorben sind. Und dann geschieht all das. Und bei alledem bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Aber genau das sollten wir tun. Wir sollten die Wahrheit hochheben. Dann komme ich zum nächsten Abschnitt. Dienst für Jesus im Lebenswandel. Und da geht es jetzt ab 11, Kapitel 6, Vers 11 weiter bis 16. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Fliehen nimmt Bezug auf das vorher Gesagte, wo es um das Geld geht, wo Paulus einfach klar darauf hinweist, dass Geldgier eine Wurzel allen Übels ist, nicht die Wurzel, sondern eine Wurzel. Also, ja. Und dann sagt er, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius und Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsträflichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, hau ab. Hau ab. Von was? Von dem, was Paulus von Vers 6 bis Vers 10 gesagt hat. Fliehe dem. Hau einfach ab. Und fliehe all dieser Dinge. Dieser Geldgier, diesen Streben nach Reichtum, um nicht in diesen Fallstrick hinein zu geraten. Hau ab. Und dann, wohin? Wohin Strebe aber nach. Fokussiere dich. Ändere deine Zielrichtung. Und zwar in Richtung Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein unglaublich großes Gut. Und ich habe eine kleine Erzählung mitgebracht. Allerdings sind die Hauptdarsteller, die sind heute nicht da. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, als ich mir das aufgeschrieben habe. Ich lese es einfach mal vor. Egon Rüpel ist ein bösartiger Mensch und hat David schlimme Dinge angetan. David geht vor Gericht. Was soll die Grundlage des Gerichts sein? Die Wahrheit. Dass David die Wahrheit sagte, bestätigte Emanuel und Debbie. Sie bestätigten als Zeugen, dass Egon Rüpel tatsächlich ein so bösartiger Mensch ist, wie es David geschildert hat. Somit ist der Richter aufgefordert, nach Recht und Gesetz ein gerechtes Urteil zu fällen. Als Grundlage dient das Strafgesetzbuch, aus dem hervorgeht, welche Strafe für welches Vergehen verhängt werden soll. Schwierig wird es allerdings, wenn Herr Rübel bezahlte Zeugen auffährt, die seine Wahrheit unterstützen. Noch schwieriger wird es, wenn der Richter käuflich ist und ein Urteil fällt, das nicht der Wahrheit entspricht. Und liebe Leute, das erleben wir momentan auf eine ganz, ganz brutale Weise. Wenn wir in die Politik, überregional weltweit reinschauen, erleben wir genau das, dass Recht umgekehrt wird. Dass es einfach wohlhabende Leute gibt, die bezahlen, dass ihre Wahrheit als Recht gesprochen wird. Und was steht hier? Wir sollen Gerechtigkeit üben. Sagt Paulus hier sehr, sehr deutlich. Wir sollen Gerechtigkeit leben. Ja? Und dann eben, und Gottseligkeit oder Gottesfurcht wird hier auch sehr deutlich gesagt. Ja? Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht ist keine Angst. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich eben mir bewusst mache, dass dieser Gott einfach über allem steht. Dass er alles kann. Dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die mir nicht möglich sind. Er, Gott, ist konsequent in der Umsetzung von Recht und Gerechtigkeit. Und er fordert, dass wir uns genauso verhalten, dass wir diese Forderung erfüllen und dass wir uns auch unserer Stellung bewusst sind, nämlich, dass wir eben kleiner, viel, viel kleiner als dieser lebendige Gott ist. Und da macht es jetzt schon, verwundert einem das schon, wenn es dann Menschen wie einen Harari, weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, das ist ein Zögling von Klaus Schwab, der Transhumanismus ist ja halb Mensch, halb Maschine, und dann hat er gesagt gehabt, wir haben es geschafft. Und ich meine, mich zu erkennen, dass er den Ausdruck dann eben noch gesagt hat, ja, nicht einmal Gott könnte das tun. Und damit meint er den dreieinigen Gott der Bibel. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht einmal Gott könnte dies tun, was die geschafft haben. Man könnte vielleicht auch noch sagen, ja, vielleicht mit ganz viel gutem Willen, und wenn du alle Augen inklusive Hühneraugen zudrückst, könnte man vielleicht sagen, wenn die das jetzt wirklich aus dem Nichts geschaffen hätten, könnte man vielleicht noch sagen, ja gut, okay. Aber was haben die gemacht? Die nehmen Materie, die Gott geschaffen hat, und modeln das irgendwie um mit irgendwelchen Fantasien, die sie sich ausgedacht haben, und dann sagen sie, sie sind größer als Gott. Gott könnte das ja gar nicht schaffen. Und jetzt muss man sich, das muss man sich doch mal vorstellen. Diese Menschen behaupten solche Dinge und wissen gar nicht, dass dieser große lebendige Gott mit einem Fingerschnipser denen das Leben auslöschen könnte, der mit einem Fingerschnipser in der Lage wäre, dafür zu sorgen, dass der plötzlich, was weiß ich, umfällt, hat sabbert bloß noch und hockt im Rollstuhl. Gott könnte das machen. Ich habe da ein Beispiel von jemandem mal gehört, auch ein Mann, der hat vor Energie gestrotzt, war mitten im Leben gestanden, hat seine Arbeit gemacht, läuft spazieren, fällt um und plötzlich war er schwerstbehindert und hat nur noch, wie ich schon gesagt habe, gesabbert, sitzt im Rollstuhl und ist sein Leben lang, bis er irgendwann mal stirbt, auf Hilfe von anderen angewiesen. Von jetzt auf nachher, in einem Nu. Und diese Menschen kommen mit so einer unglaublichen Arroganz. Mit so einer Arroganz kommen die und sagen, ja, selbst Gott könnte das nicht schaffen. Es ist einfach unglaublich. Und ich denke, genau das drückt ihm genau das aus. Wir sollen Ehrfurcht haben vor diesem großen, lebendigen Gott, der imstande ist, uns das Leben zu geben, imstande uns das Leben zu lassen und der uns auch gesund erhält. Wenn Gott heute seine Hand von dir und mir abziehen würde, dann würden wir nicht mehr existieren. Dann würden wir krank oder sonst irgendwas, dass wir noch so gesund sind, wie wir sind, hat einfach nur was damit zu tun, dass dieser Gott seine Hand immer noch über uns hält. Ich möchte es einfach mal so sagen, alles, was irgendjemand kann, alles, was irgendjemand fühlt, was irgendjemand spricht, denkt, durch Geschicklichkeit kann oder charakterliche Konstruktion, hängt immer wieder davon ab, ob er an Christus glaubt oder nicht. All das hat Gott geschenkt. Und es ist erschreckend, mit welcher Selbstüberschätzung Menschen diesen Gott mit Füßen treten. Dann weist er hin auf, ja, da endet es ja nicht, Gerechtigkeit, Gott, Seligkeit oder Gottesfurcht. Dann Glauben. Was heißt denn Glauben? Glauben schließt Gottesfurcht gleichzeitig mit ein. Wenn ich einen großen Gott habe, dann glaube ich, dass er kann. Dann weiß ich, dass er Dinge tun kann, die mir unmöglich sind. Wie oft habe ich es jetzt schon erlebt, nur geht es jetzt nicht nur um große Dinge, sondern es geht dann oft auch um einfach Kleinigkeiten, Dinge, die uns bewegen, die unser Herz ja einfach umtreibt. Wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, da ging es darum, dass ein Betreuter von mir, da soll das Haus verkauft werden, jetzt hat der Nachbar, der Interesse hat, das Haus zu kaufen. Ja, der hat dann gesagt, oh, das kann noch ein ganzes Monat dauern, bis er dann Angebote eingeholt hat und so weiter und so fort. Ich denke mal, oh Jesus, ich möchte es eigentlich vom Tisch haben. Ich möchte einfach einen Deckel drauf machen und dass das Ding erledigt ist. Wenn du willst, kannst du es machen, dass sich das beschleunigt. 2 Tage später ruft mich jetzt der Nachbar von dem Betreuten an und sagt, ja, das weiß ich nicht, wie das jetzt ausgeht. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, was ich mache, ob ich das Haus jetzt vielleicht selber noch renoviere und eigentlich hat er den Gedanken gehabt, das abzureißen und was weiß ich. Aber Herr Messerer, ich kaufe das, machen Sie das fertig mit dem Notar und dann geht es über die Bühne. So, innerhalb von 2 Tagen hat Gott geantwortet. Und vielleicht kennt ihr das auch. Oft sucht man irgendwas. Man findet es nicht. Man stellt das halbe Büro auf den Kopf. Man rennt durch die Wohnung und sucht. Und das ist mir kürzlich gegangen. Da habe ich was gesucht. Und ich wusste nicht mehr, wo ich das hingelegt habe. Und dann mit Monika noch drüber geredet. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann lass uns doch einfach dafür beten. Nächsten Früh sitze ich am Schreibtisch. Und dann schaue ich daneben, also ich habe da so einen Scanner und dann schaue ich dann einfach was da gelegen ist, nochmal durch. Und da sehe ich da so eine Glassichthülle und denke immer, oh, ich glaube, das war in der Glassichthülle. Und dann mache ich das Ding auf und dann war das genau in dieser Glassichthülle drin. Es ist unglaublich, ja. Und ich glaube, wir vertrauen da viel zu wenig in das, was Gott tun kann. Und das sind jetzt wirklich so, eigentlich sind das jetzt popelige Kleinigkeiten. Aber wir sehen, dass Gott ein großartiger Gott ist. Und wenn ich auf Gott vertraue, wenn ich an ihm glaube und weiß, dass dieser große, lebendige Gott auch sich um diese Kleinigkeiten kümmert, dann erlebe ich Dinge, die ich so nicht erleben würde. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einfach zu dem gehe und an den glaube, der meine Probleme lösen kann. Und du und ich glaub doch nur an Gott und ich vertraue doch nur in das Können eines Gottes. Du und ich verehre doch nur einen Gott. Du und ich, wir gehen uns doch nur, wir geben uns doch nur einem Gott hin. Und du und ich, wir lieben doch nur einen Gott. Und welchen Gott? Der größer, kraftvoller, mächtiger ist als wir selber. Wenn Gott nicht größer, mächtiger wäre, dann würden wir uns doch gar nicht an ihn wenden. Dann würden wir doch gar nicht ihm vertrauen. Dann würden wir ihn nicht verehren. Und dann würden wir auch uns ihm nicht hingeben und von ihm alles erwarten und ihn lieben. Wenn wir nicht erwarten würden und wüssten, dass dieser große, lebendige Gott mächtiger ist als wir selber. Dann Liebe. Lieben ohne selbst geliebt zu werden. Eine selbstlose Liebe. Wir sind von Natur aus lieblos, egoistisch. Liebe aus reinem Herzen, sagt Paulus hier. Gibt es auch Liebe aus unreinem Herzen? Gibt es auch, mit Sicherheit. Dass ich Liebe vortäusche, aber die Motivation eine ganz andere ist. Mit egoistischer, falscher Motivation. Liebe, um für sich zu profitieren. Das sollte nicht die Liebe sein, sondern Liebe aus reinem Herzen. Ausharren, nicht aufgeben, trotz widriger Umstände dranbleiben, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und weitermachen. Und dann Sanftmut, das Gegenteil von grob, brutal oder gewaltsam. Das Gegenteil von Verletzen, Sanftmut, den Mut haben, sanft zu sein. Und es ist nicht immer einfach. Ja? Es ist einfacher, mit der Brechstange Dinge durchzusetzen. Aber mit einer Empathie, rücksichtsvoll, in einer liebevollen Art und Weise den anderen zu begegnen und mit ihm die Dinge auszufechten, die man halt auszufechten hat. Sanftmut. Lasst uns mutig sein, sanft zu sein. Und da sagt Paulus hier auch noch, kämpft den guten Kampf des Glaubens, ergreift das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, unser Leben ist oft ein Kampf. Es ist einfach so. Und wir stehen in dieser Welt mit all den Herausforderungen, die sich uns täglich einfach bieten. Und wir haben auch nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Paulus sagt ganz klar, dass wir mit Mächten und Kräften zu kämpfen haben, die in der unsichtbaren Welt einfach vorhanden sind, die uns schaden wollen, die nur Böses vorhaben und uns, wenn möglich, sogar vernichten wollen. Epheser 6, 12 bis 17, da heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Damit haben wir zu tun. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, habe ich heute schon erwähnt, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft für Kündigung des Evangeliums des Friedens. Frieden, nicht Streitsucht und Lästereien, sondern Frieden. Bei allem ergreift das Schild des Glaubens, wird hier auch erwähnt, mit der ihr den feurigen Pfeilen des Bösen auslöschen könnt. Und dann nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Merkt ihr, das sind alles aus Dinge, die Gott hier, Paulus hier, erwähnt. Das sind alles Aussagen, Gerechtigkeit, Glaube, Wort Gottes, erwähnt Paulus hier in diesem Abschnitt. Wenn wir kämpfen, dann aber fair. Und ich fand es so interessant, Elisa sagt euch sicherlich was. Und diese Geschichte, mich fasziniert die jedes Mal, wenn ich da nur dran denke und mir das bewusst mache. Da ist Elisa und ein Knecht, ein Prophetenjünger, die sind in der Stadt und dann hat ein riesengroßes Heer diese Stadt umzingelt. Und was passiert? Und da sagt die stehen früh auf und dann sagt der Prophetenjünger, oh, so viele, wie sollen wir dem entkommen? Und dann sagt Elisa zu ihm ganz cool, die, die auf unserer Seite stehen, sind mehr als die, die du jetzt siehst. Der Kollege hat gar nicht kapiert, was jetzt Elisa da sagt und meint. Und dann betet Elisa, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann sieht er plötzlich um dieses Riesenheer, was um diese Stadt herum ist, sieht er dann plötzlich ein feurige Pferde und das Heer Gottes. Und es waren viel, viel mehr als die paar Soldaten, die um die Stadt herum gestanden sind. Und dann hat Elisa gebetet, dass Gott diese Soldaten mit Blindheit schlägt. Und dann, die sind ja eigentlich hauptsächlich gekommen wegen Elisa. Und dann geht er raus durch die Stadt und sagt, hey Leute, den ihr sucht, der ist nicht hier, der ist ganz woanders. Und dann hat er die weggeführt von dieser Stadt und nach Samaria, und der König, der sagte dann zu Elisa, soll ich die jetzt killen? Dann hat er gesagt, nee. Und hat gebetet, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und dann hat er Gott ihm den Auftrag gegeben, er soll die versorgen und wieder heimschicken. Und die sind dann nie mehr wiedergekommen. Das muss man sich vorstellen. Ja? Was für ein großartiger, mächtiger Gott hinter uns steht. Das ist doch gewaltig. Ja? Und genauso dürfen wir einfach auch das erleben und auch erbitten. Ich möchte noch ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, obwohl die Zeit schon fast um ist. Halte fest. Mach dir immer wieder bewusst, Timotheus war bekehrt. Also er sagt, ergreife das ewige Leben, sagt Paulus dann noch an der Stelle. Man möchte jetzt einfach das anders ausdrücken. Also ergreife, sondern halte fest oder mach dir das immer wieder bewusst, würde ich das jetzt eher interpretieren. Weil Timotheus war bekehrt und hatte ewiges Leben. Und Paulus sagt auch, Timotheus ist berufen zum ewigen Leben. Und Timotheus hat auch vor vielen Zeugen bezeugt, dass er an Christus glaubt und ewiges Leben hat. Und Paulus nimmt dann auch noch Bezug, dass Jesus selber dieses Bekenntnis vor Pontius und Pilatus bezeugt hat. Paulus gebietet auch durch die Autorität Gottes und auch durch die Autorität Jesus das Gebot. Ich habe mich dann auch gefragt, was heißt es? Welches Gebot? Also er soll es gebieten, ja, unbefleckt, mit reinem Herzen, also mit einer sauberen Motivation, untadelig, also quasi tadellos. Und dann, ich denke, das ist, weil normalerweise, wenn solche Aussagen gebracht werden, dann sollte man eher den Kontext anschauen. Und darum gehe ich davon aus, das Gebot, einmal, was er da gesagt hat, dass man eben nicht Geldliebe üben soll, dass man von dem fliehen soll und dass wir Gerechtigkeit, Gottseligkeit oder Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, dass wir das praktizieren sollen. Und ich denke, dass Paulus da nochmal einen Schwerpunkt drauf legt, ein Augenmerk, dass sie genau das umsetzen sollen. Und dann, wie lange? Wie lange soll Timotheus genau das tun? Ja, bis Jesus wiederkommt, beziehungsweise bis er von Gott aus diesem Leben abberufen wird, bis er stirbt. Und dann zu seiner Zeit, also zu einer bestimmten Zeit. Und das finde ich so genial. Es heißt auch im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und hier wird jetzt zum Beispiel auch erwähnt, ich lese es nochmal kurz vor, Jesus wird erscheinen, also wird wiederkommen, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Also, das muss man sich mal vorstellen. Jesus kommt wieder zu einem Zeitpunkt, den nur ihm, der ihm bzw. Gott vorbehalten ist. Und wir sollen uns einfach an dem festhalten, was er von uns möchte. Und er ist der König der Könige. Er ist der, alle Macht auf dieser Welt hat. Er ist der Herr aller Herren. Und dann ist es ist egal. Da kann ein Trump, ein Putin, ein Xi Jinping, ein Kim Jong-un oder eine UNO, WEF oder WHO. Die haben eine gewisse Macht, ja, natürlich. Aber wenn wir uns das bewusst machen, dieser lebendige Gott, dem wir nachfolgen, der hat Macht, die geht über all diese Macht, die diese Männer oder Organisationen haben, hinaus. Und er ist am Ende derjenige, der bestimmt, was passiert. Und was ich auch sehr interessant finde, Paulus lässt auch keinen Zweifel an der Wiederkunft Jesu. Er weiß, Jesus wird wiederkommen. Und er ist einmal unsterblich. Das heißt, er ist unsterblich. Das heißt, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird nicht sterben. Und er wohnt in einem Licht, das nicht zugänglich ist. Wenn wir diesem Gott begegnen würden, dann würden wir sofort tot umfallen. Mose hat die Möglichkeit gehabt, Gott ja zu begegnen, aber nicht als von Angesicht zu Angesicht. Da heißt es, Gott hat über diese Felsspalte seine Hand gehalten und erst als Gott vorübergezogen war, durfte er Gott hinterher schauen. Und selbst dieses Hinterherschauen hat so einen extremen Eindruck auf Mose gemacht, dass er vom Berg runterkam, sein Gesicht so geleuchtet hat, dass der eine Decke übers Gesicht halt legen musste, weil die Leute geblendet waren von dem Glanz seines Angesichts. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat nur aus der Ferne Gott hinterher geguckt. Und dieser große, lebendige Gott, der in einem Licht wohnt, zu dem keiner Zugang hat. Dieser lebendige Gott, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und genau diese Ehrfurcht vor diesem lebendigen, großen Gott, die sollten wir uns auch behalten. Und die einzigste Schlussfolgerung, die dann am Ende eben rauskommt, und das sagt auch Paulus hier, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen, sagt er hier. Diesem lebendigen Gott, der so gewaltig ist, dem kein Machthaber dieser Erde nur in Ansatz das Wasser reichen kann. Und ich möchte nur ganz zum Schluss auf die letzten zwei Verse in einem ganz kurzen Ding eingehen. Und Paulus sagt dann hier, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände und fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Er sagt hier, bewahre das anvertraute Gut. Und Güter bekomme ich nur anvertraut, wenn ich vertrauenswürdig bin. Und je vertrauenswürdiger ich bin, umso mehr Güter bekomme ich anvertraut. Ja? Und dann bewahre, indem man das Falsche meidet. Wie es jetzt hier sagt, hau ab, fliehe von dem. Und das heißt einmal diese falschen, unheiligen Reden. Und er geht da auf eine Situation ein. Das waren damals diese sogenannten Gnostiker. Und als ich habe mich damit ein klein wenig beschäftigt jetzt in der Vorbereitung, im Grunde genommen habe ich gedacht, das, was da über diese Gnostiker steht, hat sehr viel Ähnlichkeit mit den ganzen Esoterikern, die es heute so Land auf Land abgibt. Anscheinend ist es irgendwie modernisiert worden, diese Lehre der Gnostiker, und nennt man halt heute Esoterik. Und Paulus sagt hier ganz klar, wir sollen diesen fliehen, ja, und bewahre dich. Und dann warum? Um seinen Glauben nicht in Gefahr zu bringen. Ich möchte jetzt einfach noch in der Fußnote von der Elberfelder Standard hinsichtlich des Glaubens nicht das Ziel verfehlt zu haben. Das heißt, wir sollen uns von diesen Dingen fernhalten. Und wie schnell passiert es, und ich habe das jetzt auch schon bei unterschiedlichen Kanälen, wo ich so Informationen auch über Trump und keine Ahnung, was das ganze Weltgeschehen kriegt, triffst du immer wieder auch auf Esoteriker. Und genau da sollen wir uns nicht hineinmanövrieren, sondern einfach an das orientieren, was hier drin steht. An dem orientieren. Und dann ganz zum Schluss sagt Paulus noch, Gnade sei mit euch, oder auch, man kann es auch sagen, Gnade sei mit dir. Gnade ist ein unverdientes Geschenk und ein Wohlwollen Gottes für unser Leben. Lasst uns darauf achten. Amen.